Because you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution.
Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net.
Because nothing comes to a sleeper but a dream.
Ja, hallo, Sonntagabend, 20 Uhr, hier ist das anarchistische Radio. Heute gibt es jetzt nach Überwindung verschiedenster technischer Schwierigkeiten den zweiten Teil eines Vortrages über die Biografie von Abel Paz. Abel Paz war ein spanischer Anarchist, der im Bürgerkrieg gekämpft hat und auch nach der Niederlage weitergekämpft hat. Und der dann sein Leben in 4 Bänden beschrieben hat, die im Verlag Edition AV erschienen sind. Im ersten Teil ging es um die ersten beiden Bände. Das Ganze war ein Vortrag in der Anarchistischen Bibliothek in Wien, gehalten vom Verleger dieser Bücher, der auch sehr intensiv beteiligt war an der Arbeit, also der mit Abel Paz in ständigem Kontakt gestanden ist für Nachfragen und so weiter. Das ist der Andreas Hohmann vom Verlag Edition AV und der hat also daraus gelesen und auch darüber erzählt. Wer diesen ersten Teil gerne nachhören möchte, auf a-radio.net kann man das tun. Und zwar war das die Sendung am 18. Dezember. Also da geht's, Verzeihung, am 19. Dezember. Entschuldigung. Am 19. Dezember, da geht's also um die ersten beiden Bände. Und im heutigen Mitschnitt geht's um den dritten und den vierten Band. Der dritte Band beginnt mit der Niederlage der Spanischen Revolution, heißt Im Nebel der Niederlage, Vertreibung und Flucht 1939 bis 1942 und der vierte Band dann heißt Am Fuß der Mauer, Widerstand und Gefängnis 1942 bis 1954. Der Mitschnitt dauert fast 50 Minuten, wobei die letzten 10 Minuten, also allerdings dann die Fragen sind, die Fragen kommen aber dabei nicht vor, weil die zu leise waren. Also hüpft es da manchmal ein bisschen. Also da ist ein bisschen die Flexibilität der werten Hörerinnenschaft gefragt. Dort und da sind sie drin, aber nachdem man sie nicht verstanden hat, sind die meisten einfach herausgeschnitten. Das heißt, es kommen dann halt so hintereinander praktisch Anmerkungen ohne Überleitung. Ja, also wie gesagt, heute der zweite Teil eines Vortrages über die Biografie von Abel Paz.
Ja, und damit kommen wir dann zum dritten Band, Im Nebel der Niederlage. Das ist für mich eins der interessantesten Bücher, weil ich habe mich zwar immer sehr viel mit der Geschichte, ich bin ja Historiker von Beruf, ich habe mich auch sehr viel mit der Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs beschäftigt, mit der Vorzeit, mit der Nachzeit, also mit der Franco-Diktatur. Aber für mich war, als ich dieses Buch dann gelesen habe, und ich habe ja auch alle kommentiert, diese Bücher, das wäre neu. Also für mich war klar, es gab es gab Flüchtlingslager, wie das in den Quellen immer so schön hieß. Aber nein, die französische Regierung, und deswegen ist das für mich eigentlich eines der wichtigsten Bücher aus der Geschichte, weil es ist eigentlich ein Kapitel, wo sich die Länder und die Nationen eben nicht mit Ruhm bekleckern. Wir müssen uns vorstellen, 400.000 Menschen marschieren nach Frankreich und das einzigste Interesse, was die französische Regierung hat, nämlich diese Menschen wollen wir nicht. Und die französische Regierung baut Konzentrationslager, um diese Menschen zu internieren. Also es sind keine Flüchtlingslager, sondern es sind Konzentrationslager, die tatsächlich auch den Sinn hatten, diese Leute entweder sterben zu lassen oder die Leute so weit in ein Elend vertreiben, dass sie freiwillig wieder nach Spanien zurückgehen. Äh, 400.000 Menschen hat die Regierung ungefähr, die französische Regierung, eingesperrt, hat sie von Kolonialsoldaten bewachen lassen, auch ganz bewusst. Das heißt, diese Soldaten konnten teilweise kein Spanisch, kein Französisch, weil es waren afrikanische Soldaten. Die konnten sich nicht verständigen, es sollte keine Verbrüderung geben, es sollte keine illegale Hilfe geben. Die französische Regierung hat, also ich habe mir inzwischen auch diese ganzen Originaldokumente auch besorgt, hat in einem Dekret angeordnet, dass das französische Rote Kreuz keinerlei Hilfestellung zu leisten hat. Das Einzige, die Hilfeleistung in den Konzentrationslager hatte, geben durfte, war das Schweizer Rote Kreuz. Dann die französische Regierung hat natürlich in diesen Lagern auch ziemlich stark gewütet. Sie hat nämlich die Männer vor die Wahl gestellt, entweder ihr tretet in die französische Fremdenlegion ein, also ab nach Afrika zu unserer Fremdenlegion, oder ihr geht sofort nach Frankreich zurück. Also auch da hatten nach Spanien zurück, danke. Ich habe den Namen der Armeeeinheit vergessen, ich glaube, es war die 5. oder halbe Panzerbrigade oder so ähnlich heißt die, die erste Panzerbrigade, die in Paris einmarschiert ist in der Befreiung, später wieder, und das waren alle Spanier, zu 90%, bis auf der Kommandeur und ein paar Unteroffiziere waren die ganzen Soldaten Spanier, die damals in diesen Lagern zwangsrekrutiert wurden, die dann Paris befreit haben. Die französische Regierung hat alle Ausländer, also vor allem Deutsche, Interbrigadisten, deutsche Anarchisten, das ist ja hier, sind wir ja in Wien, also nicht weit ist Mauthausen, also in das Nazi-Regime wieder überstellt. Die meisten sind, also es sind auch 4.000 spanische Bürgerkriegskämpfer hier in Mauthausen ums Leben gekommen. Es sind sehr viele Interpretagisten an die deutsche Regierung, also an die faschistische deutsche Regierung ausgeliefert worden, die in Konzentrationslagern dann gesteckt wurden, auch ermordet wurden. Die einzigste Regierung, die sich etwas positiv hervorgetan hat, war die mexikanische Regierung. Die mexikanische Regierung hat 200.000 Menschen aufgenommen und hat keinerlei Regeln aufgestellt. Also nicht irgendwie, wie man das, in Deutschland sagt man im Moment, gibt es diese sogenannte Green Card. Gibt es jetzt in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wenn ich Facharbeiter bin und ich habe eine Firma, die mich braucht, dann also seid ihr herzlich willkommen in Deutschland zu arbeiten. Wenn ihr keinen vernünftigen Beruf gelernt habt, bleibt bitte draußen, dann bekommt ihr keine Green Card. Genauso haben es hier damals auch die Amerikaner oder auch andere Staaten gemacht. Zum Beispiel Amerika hat nur aus diesen Flüchtlingslagern Spezialisten herausgeholt, während die mexikanische Regierung hat für 200.000 Leute das Lager aufgemacht. Gleichzeitig hat das mexikanische Regierung zwei Schlösser angemietet und sie kurzerhand, das war dann die Zeit während der deutschen Besatzung, und diese Schlösser kurzerhand zu diplomatischen Vertretungen erklärt und sie für die illegalen Flüchtlinge, die in Frankreich irgendwie versteckt gelebt haben, die aber nach der faschistischen Besetzung nicht mehr versteckt leben konnten, und hat diese Schlösser geöffnet und hat gesagt, ihr könnt alle da rein. Wir versorgen euch mit Lebensmitteln, aber die haben diplomatische Immunität. Und so lange, bis wir euch, also es gab ja dann irgendwann, es gab den Zweiten Weltkrieg, der Atlantikkrieg, das heißt, es war nicht mehr so leicht, diese Leute irgendwie aus Frankreich herauszubekommen. Und deswegen hat Spanien diese beiden Flüchtlingscamps, Mexiko, diese beiden Flüchtlingscamps gegründet und hat damit auch sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Unter anderem flieht Abel aus einem dieser Konzentrationslager. Er lebt also erst im Untergrund in Marseille, wird verhaftet, in mehrere Lager gesteckt, wird dann von der Organisation TOT eingezogen, dann als die deutsche Wehrmacht Bordeaux besetzt hat, und zur Organisation TOT. Wird dann von der französischen Regierung zu anderen Arbeitseinsätzen eingeteilt. Und er flieht dann, weil er keine Karte hat, keine Lebensmittel dadurch auch bekommt, flieht dann in eins dieser Lager, die mexikanische Regierung unterhält, wo sie wenigstens Lebensmittel bekommen. Und dort schließt er sich dann den Untergrund an und entschließt dann also zurückzugehen. Das Buch lässt sich leider überhaupt nicht vorlesen, deswegen lese ich nur ein ganz kleines Stück aus einem dieser Flüchtlingslager. Auch hier habe ich stilistisch, damit man es besser vorlesen kann, so ein paar Nebensätze rausgestrichen und Namen rausgestrichen. Ansonsten ist das Buch hochinteressant, aber wie gesagt, man muss das ganze Buch lesen, man kann nicht einfach so reinlesen, weil es gibt so viele Bezüge zu Leuten und Personen und es ist alles so eng gestrickt, dass man es gar nicht vorlesen kann. Er beschreibt hier das Lager San Cyprien und das ist ein Lager, direkt an der Küste aufgebaut, nur mit Stacheldraht und Soldaten drum und sonst nichts. Also weder Trinkwasser noch Baracken noch Erste Hilfe, sonst irgendwas. Und in diesem Lager wird er ziemlich schnell eingesperrt. Es war kalt, richtig kalt und das wurde durch den Tamantona-Wind noch verstärkt, der vorbeifegte und alles mitriss, was ich ihm in den Weg stellte. In dem Loch hatten sich 6 Menschen zusammengekauert, fast in enger Umarmung, aber das war weder Sodom noch Gomorra. Das hier war einfach die glimmende Asche des großen Feuers, das am 19. Juli 1936 in Spanien entzündet worden war. Es waren Aragonier, Überlebende eines anarchistischen Kollektivs. Weißt du, Junge, fragt uns einer von denen, die uns in dieser Nacht Gastfreundschaft anboten und antwortet gleichzeitig auf unsere Frage nach dem Schicksal, das ihre anarchistische Icarus-Tat aus Catalana erteilt hatte. Weißt du, warum wir Aragonier immer ein Taschentuch auf unseren Kopf binden? Diese Frage in diesen Umständen, und obwohl unsere auch nicht sehr angebracht war, stellte uns außerhalb der Zeit und der Irrationalität jenseits dieser Realität. Ich sage es dir, sagte derselbe in schelmischem Ton, damit uns nicht der Wille wegfliegt. Doch es war nicht der richtige Moment zum Scherzen und wir legten uns mit leeren Magen schlafen. Und auch, wenn es kaum zu glauben ist, so schliefen wir in dieser Nacht durch. Als wir aufwachten, waren unsere Freunde schon außerhalb der Hütten und saßen mit einer Decke um die Schulter um ein Feuer, das Wasser zum Kochen brachte, mit dem sie eine Blechdose gefüllt hatten, um ein Gebräu zu machen, das sie Kaffee nannten. Wir schlossen uns der Gruppe an und teilten das Frühstück mit ihnen. Als Gläser benutzten wir Konservendosen, die wir in Ermangelung von Seife, um sie sauber zu halten, mit Sand scheuerten, an dem es nicht fehlte, denn es war der Boden, auf dem eine Bevölkerung von 70.000 Menschen lebte. Während ich den Kaffee schlürfte und an ein Stück Brot knapperte, fragte ich mich nach der Vorgeschichte von San Cyprien. Ich hatte die Niederlage und den Rückzug von Le Petit miterlebt, aber danach kann das unsere in den erlebten Wechselfällen nicht mit dem verglichen werden, was die ersten Siedler dieser Sandfläche erlebt hatten. Es waren alles improvisierte Feldzelte, wie ich sie vorher bei den Aragoniern beschrieben habe. Es war anzunehmen, dass es anfänglich eine Sandfläche war, umgeben von Stacheldrahtzäunen, hinter denen die Singalesen mit Gewehren in der Hand die Herde bewachte. Was danach entstand und diese Sandfläche den Charakter einer Zwergenstadt verlieh, war das Werk des von den notwendigen geschärften Erfindergeistes ohne anderes Material als das, was der Zufall hervorbrachte. Der Kaffee und das Stück Brot waren aufgebraucht und da wir ohne zu wissen, was wir tun sollten, wo sich denn die Toiletten befänden, denn der Kaffee oder das, was es sein sollte, ließ meinen Bauch rumoren. Die Antwort war ein allgemeines Gelächter. Alle drehten sich zum Meer um und zeigten zum Strand. Dort, auf der Deladier-Promenade, hast du die Toiletten. Du musst nicht anstehen und das Einzige, was du tun musst, ist darauf zu achten, dass du nicht in die Scheiße trittst. Bastida, der Reinigste aus unserer Gruppe, fragte noch, wo man sich waschen könne. Einer der Aragonier sah uns dreien an und fragte uns, von welchem Planeten wir kämen, und ich glaubte, er antwortete uns klipp und klar, wir sollten bloß nicht mehr nach Dingen fragen, die für uns unerreichbar waren. Hör mal, so wie es hier keine Toiletten gibt, gibt es auch kein Trinkwasser. Das einzigste Wasser, das wir haben, ist das, was wir bekommen, wenn wir die Pumpen an den Zäunen betätigen. Das Wasser, was man da bekommt, ist ungesund, salpeterhaltig und dazu geeignet, sich Typhus und Koliken oder die Pest zu holen. Das, was man Trinkwasser nennt, ist das, was man auf der Allee der Freiheit verteilt wird. Einmal am Tag kommt ein Tanklastwagen und wenn du Glück hast, bekommst du eine Feldflasche voll. Aber hier zählt kein Aber, Jungs. Diese Franzmänner haben uns hier hineingesteckt, damit wir krepieren. Aber sie wissen nicht, dass wir hart entnehmend sind. Und Kalper hackte noch einmal nach. Aber verdammt! Wenn die Backenzähne wehtun, gibt es denn keine Krankenstation? Noch so einer. Nein, Junge, nein, es gibt keine Krankenstation. Unsere Verletzten sterben langsam vor sich hin. Die Gesunden, die hierher kommen sind, müssen auf jeden Fall gesund bleiben, verstanden? Er beschreibt dann weiter diese hygienischen Zustände, zum Beispiel, dass die Läuse sich an den Kleidung massiv so versammeln, dass man sie am anderen Tag mit einem Holzspatel runterschaben muss. Er beschreibt dann also auch, also insgesamt sind in diesen Lagern 70.000 Menschen ums Leben gekommen und in Frankreich gibt es kaum Literatur darüber. Also es wird auch in Frankreich, diese ganzen Lager sind heute wirklich Natur und da gibt es weder einen Gedenkstein, sonst noch irgendeine Erinnerung da drin. Wie beschrieben, die Wehrmacht marschiert ein, oder wie erzählt vorhin, die Wehrmacht marschiert ein. Abel Paas macht dann so noch eine gewisse Odyssee, sowohl durch das besetzte Bordeaux auf der Flucht vor der Wehrmacht und dann vor der Organisation Todt, die erstmal versucht, das war auch neu für mich, die Organisation Todt hat erstmal versucht, also überhaupt die Wehrmacht, hat erstmal versucht, die Spanier für sich zu gewinnen. Also ein paar Wochen nach der Besetzung hatten die Spanier ein ziemlich super Leben in Bordeaux. Sie bekamen alles, was von der Wehrmacht, was sie brauchten. Also die Wehrmacht hat versucht, sozusagen über ein Zuckerbrot, sie für die Organisation Todt zu gewinnen. Weil das natürlich nicht funktioniert hat, kam dann irgendwann die Peitsche und die hat die Leute einfach schlichtweg verhaftet und sie dann in Strafkompanien gesteckt. Er flieht dann durch das besetzte Frankreich ins unbesetzte Frankreich. Allerdings war das Leben da ja auch nicht besser. Und er schließt sich dann dem Widerstand an. Und wie gesagt, es gibt ja dann diesen Streit innerhalb der CNT. Was sollen wir machen? Kämpfen wir hier auf französischem Boden gegen die Resistance? Oder gehen wir nach Spanien zurück? Er gehört zu dem größten Teil der Spanienkämpfer, die sich entschließen, zurückzugehen und in den Untergrund. Das ist jetzt auch eine Information, die nicht in diesen Büchern stand. Die CNT, die das Ganze organisiert hat, um dass die wieder zurückkommen, die sie mit Pässen versehen hat, waren sehr dilettantisch. Also das heißt, sie haben Pässe bekommen, illegale Pässe. Die waren aber so dilettantisch, dass es sofort aufgeflogen ist. Das beschreibt er auch noch ganz kurz da. Während er zu dem Zeitpunkt das nicht weiß, erzählt dann sozusagen als Rückblende diesen Pass. Und das Buch endet dann damit, im Mondschein, umgeben von Bergen und mit einer frischen Brise vergaßen wir unseren Namen und schafften uns im Duft der Pinien eine neue Identität. Von nun an würde ich Ricardo Santi Escames heißen, wobei ich weiß nicht warum, meinen zweiten Vornamen beibehielt. Und warum Santini? Ein Genosse aus Mallorca, der mir einmal, als wir im Konzentrationslager von Agurza Mer interniert waren, sehnsüchtig von seinem Dorf erzählte, sprach diesen Namen aus und er brannte sich in mein Gedächtnis ein. Als ich mir einen Namen auswählen musste, nahm ich diesen für meine neue Identität. Liberto passte, ich weiß nicht warum, der Name Victor Fuente. Wie lange würde es dauern, bis wir unseren richtigen Namen wieder annehmen könnten? In dieser Nacht, auf den 2. Juni 1942, hatten wir keine klare Vorstellung von dem, was uns unser Schicksal bescheren würde.
Amarrado a la cadena de la inicua explotación, con amor camina el paria hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía y el yugo debe finir, con amor, paz y alegría de una existencia feliz, donde los hombres sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor. Libertad, amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. En la celda del castillo de Montjuïc número 4 nos llevaron conducidos, presos e incomunicados. Sin delito cometido, nos llevan a la prisión, debilitan nuestras fuerzas y aumentan nuestro valor. Las cárceles y castillos tendremos que derribar, nos engañan los caudillos, nos roban la libertad. Libertad, amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi
Ja, und wir kommen jetzt zum letzten Band, und das ist literarisch gesehen der emotionalste Band von Abel. Am Anfang hält er mit sich selber einen Dialog. Also ich weiß auch von seinen Erzählungen, dass ihm dieser Band am schwierigsten gefallen ist. Also er beschreibt dort die 10 Jahre im Knast. Er ist ja 2-mal interniert. Also er geht nach Spanien zurück, lebt ungefähr 3 Monate im Untergrund und versucht die CNT in Barcelona wieder zu reaktivieren. Und ja, sie klauen bei einem Wachmann eine Pistole und überlegen sich ja, was machen wir jetzt damit? Also mit einer Pistole. Und Abel Paz war jetzt in dem Sinne auch nicht der Held. Also sie verstecken die Pistole wieder und bleiben dann doch lieber bei der theoretischen Untergrundarbeit, also mit der Organisation, mit der Hilfe. Er beschreibt in den ersten Kapiteln das Elend, was die Leute nach dem Krieg hatten. Also es gab nichts zu essen, nichts, es gab keinerlei Hilfe. Er beschreibt, wie die Frauen sich vor Verzweiflung zwangsprostituieren müssen, um überhaupt ihre Kinder zu ernähren. Also sie bieten ihren Körper den Phalangisten an, allein also aus Verzweiflung, um ihre Kinder zu ernähren. Es gab keinerlei, in den Anfangsjahren keinerlei großartige Widerstandsaktivitäten in diesen Städten. Diese ganze Struktur der Hilfsstrukturen war zusammengebrochen. Und das Ganze beschreibt er. Er beschreibt auch das ganze Misstrauen der Leute untereinander. Wer ist Spitzel, wer ist kein Spitzel. Und in diesen 3 Monaten lebt er unter sehr erbärmlichen Bedingungen. Er geht dann mit einer Freundin aus und kommt abends wieder nach Hause. Als wir auf unseren Stockwerk kamen, stellten wir fest, dass wir den Schlüssel vergessen hatten. Und da ihre Mutter taub war, aber richtig taub, drückten wir ganz fest auf die Klingel. Doch diesmal wurde die Tür sofort geöffnet. Die Wohnung lag im Dunkeln. Wir gingen hinein in die Tür und hinter uns wurde die Tür zugeschlagen. Nun ging das Licht an und wir sahen uns von 3 Pistolenläufen ins Visier genommen, die so lange auf mich zielten, bis sie mich ins Esszimmer geführt hatten, wo 2 weitere Kerle waren. Dort war auch Andrea, ihre Tochter und ihre Mutter, alle saßen auf den Stühlen. Sie hatten die Wohnung durchsucht und alles auf den Kopf gestellt. 2 Polizisten hatten immer noch eine Pistole in der Hand und zielten weiter auf mich. Derjenige, der scheinbar der Chef war, fragte mich, wo ich die Waffe versteckt hätte. Ich antwortete ihnen knapp, dass es hier keine Waffe wäre. Sie banden mir die Hände auf den Rücken. Dann stießen sie mich vor sich her, die Treppe hinunter. Von 5 Polizisten bewacht, wurde ich zu Traversera geführt, wo ein Gefängniswagen auf uns wartete. ja, damit ist Abel verhaftet. Er beschreibt dann, und das ist auch so ein sehr eindringliches Kapitel, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, den Prozess, also der Prozess, er wird wegen einem fadenscheinigen Argument angeklagt. Alle Zeugen sagen aus, ja, der war es gar nicht. Und der Richter sagt, ja, das kann aber sein, aber ihr habt euch geirrt, also er war es, also lebenslänglich. Er wird also, oder 10 Jahre, das ist bei der ersten Mal, 10 Jahre verhaftet wegen irgendeinem Diebstahl. Was auch sehr interessant ist, die spanische Regierung hat alle politischen Straftaten als kriminelle Straftaten behandelt. Also niemand wurde in Spanien während der Franco-Diktatur, also in den ersten Jahren der Franco-Diktatur, wegen einem politischen Delikt verhaftet, sondern man hat daraus immer einen kriminellen Delikt, also ein Bankraub, ein Diebstahl, ein Mord an einem Unschuldigen, also ein Polizist erschossen hat, war das natürlich eine Todesstrafe. Man hat diesen Polizist nicht erschossen, weil es eine politische Tat war, sondern weil es eine kriminelle Handlung war. Die haben damit auch Stimmung gemacht. Ja, er kommt dann in ein Gefängnis, zuerst in einen Todestrakt. Der Militärprozess endete abends um 21 Uhr und unter unendlichen Sicherheitsvorkehrungen wurden die Verurteilten in die Zelle im 4. Flügel gebracht. Es waren 16, gegen die Anklage erhoben wurden. 8 von ihnen wurden zum Tode verurteilt. Im letzten Moment wurde das Urteil gegen Algü modifiziert. Zuerst bekam er 20 Jahre und dann wurde er vom Tribunal die Todesstrafe verhängt. Der vom Generalkapitän Alfredo angeordnete Vollzug ging schnell. Am frühen Morgen des 29. März begann die Runde der Karotte in einem Hof des Gefängnisses. Als Henker fungierte der von Burgos und der von Sevilla. Barcelona hatte keinen Henker. Anwesend bei der Hinrichtung waren die zivilen, militärischen und kirchlichen Autoritäten. Im Namen von letzteren war es Padre Martin Torres. Die Polizei war vertreten durch ihren obersten Chef und seinen rechten Arm, Eduardo Quinto Boveda, den Kommissar der Brigade Politico Social. Die Namen der restlichen Autoritäten weiß ich nicht. Die Exekution begann am frühen Morgen und zog sich bis 10 Uhr nachmittags hin. Den letzten der Hingerichteten, wie ein Gefängniswärter erzählte, musste der Henker mit einem Rasiermesser den Hals durchschneiden, weil das Drehkreuz der Karotte gebrochen war. An diesem Morgen starben Josquin Palá, Francesco Alvarez, Francisco Ruiz, Francesco Altres, José Serra Lafort, Benito Santi Martin, Juan Aligia, Pedro Tresoles, Moll und Bernardo Agüles. An diesem Tag lief im Gefängnis alles mit Verspätung ab, weil der gewöhnliche Rhythmus an der Hinrichtung angepasst werden musste. Wir gingen erst später zum Hofgang hinunter. Doch an diesem Tag hatte niemand Lust zu lachen oder Witze zu machen. Allen konnte man am Gesicht ablesen, welchen Eindruck diese Hinrichtung auf uns gemacht hatte. Normalerweise wurde es, wenn es Heraushole gab, beim Hofgang nicht geredet. Aber diesmal war es mehr als Schweigen, weil die Hinrichtungen genau hier stattgefunden hatten. Das war natürlich nicht die einzige Hinrichtung, sondern es fanden jeden Tag Hinrichtungen statt. Und das war der Grund, warum Abel Paz am Anfang, er hält so am Anfang ein Schwiegespräch mit sich selber. Also es sind zwei Personen, die sich unterhalten und der eine sagt dem anderen, also am Ende kommt raus, das eine ist Abel, das andere ist Abel, warum schreibst du nicht deine Biografie über deine Gefängniszeit? Und dann sagt Abel, warum soll ich über meine Gefängniszeit schreiben? Das passt auf ein Stück Blatt Papier, weil der Gefängnis ist jeden Tag immer das Gleiche. Aber er benutzt, deswegen kommen hier ganz viele Namen drin vor, er benutzt sozusagen das Ganze, um einmal den Opfern nochmal eine Identität zu geben, und auf der anderen Seite den Mördern, also er benennt alle Täter, die er dort gesehen und erlebt hat, um auch diese nicht in Vergessenheit zu geraten. Ja, Abel kommt nach 5 Jahren, deswegen erwähnt er hier diesen Pater. Der Pater, sozusagen, er überzeugt den Pater, dass er doch jetzt geläutert ist und dass er ein guter Katholik ist. Darauf kommt er nach 5 Jahren auf Bewährung frei. Er wird verbannt in einen Ort, wo er leben soll. Natürlich flieht er sofort, nimmt eine neue Identität an und verschwindet nach Madrid. Die CNT gibt ihm den Auftrag, also eine neue Organisation aufzubauen. Und er reist durchs Land. Und innerhalb dieser 5 Jahre hat sich in Spanien jetzt aber einiges getan. Also Ende der 40er Jahre hat sich in Spanien einiges wieder getan. Die Arbeiter sind wieder selbstbewusster geworden. Und es gab tatsächlich auch in der Franco-Diktatur und auch Ende der 40er, Anfang der 50er schon wieder organisierte Streiks. Massenstreiks. Die wurden natürlich in der spanischen Presse totgeschwiegen, sie wurden brutal niedergeschlagen, aber sie gab es. Also das war natürlich einer der Gründe, war diese schlechte Lebensbedingungen. Die Leute sind verhungert, sie hatten einfach auch nichts zu essen, während die Kapitalisten im Saus und Braus gelebt haben und deswegen es gab regionale Aufstände wieder, bis in die 50er Jahre hinein. Er fährt für diesen Streiks, also weil er erfährt durch die Untergrundpresse, dass da was passiert. Er baut auch selber Untergrundpressen, Untergrundzeitungen auf, Untergrunddruckereien werden installiert. Und eins dieser bekanntesten Beispiele, die Untergrundarbeit geleistet haben, ist Sabaté. Ich weiß nicht, kennt ihr Sabaté? Muss ich was erzählen? Weißt, ja oder nein?
Ich kenne es nicht.
Gut, also Francesco Sabaté war mit seinen beiden Brüdern einer der genialsten Untergrundkämpfer des Beginn des Franco-Regimes. Er hat da sozusagen Banken enteignet, er hat in Frankreich gelebt, ist nach Spanien gefahren, hat immer Banken enteignet, das Geld ging dann in die Flüchtlingshilfe oder in Propagandaaktionen. Und seine bekannteste Propagandaaktion ist, er hat sich als frankistischer Presseoffizier verkleidet. Und als Franco Barcelona besucht hat, hat er tausende von Zetteln drucken lassen, dass Franco scheiße ist und das ist alles eine Lüge und man muss Franco stürzen und weg und nieder mit Franco. Dann hat er ein Taxi gemietet und das alles offiziell, weil er war ja Offizier, mit einer großen Rakete auf das Auto, mit einem Granatwerfer, ist also sozusagen an diese Militärparade hingefahren. Dann hat er dafür veranlasst, dass die Rakete in die Luft geschossen wird, explodiert und tausende von Flugblättern, antifrankistischen Flugblättern über diese ganze Militärkolonne. So eine seiner bekanntesten Aktionen. Er raubt natürlich sehr viele Banken aus, seine Brüder werden erschossen, auch er. Also Sabaté stirbt, auch bei dem Versuch auf dem Weg von Frankreich wieder nach Spanien zu gelangen, wird er verhaftet, stirbt. Und was ganz interessant ist, ist ein ganz kleiner Pyrenäenort, also ungefähr 20 Kilometer von Portbou entfernt, gibt es einen Ort und da ist Sabaté erschossen worden und das ist heute ein regionaler Feiertag. An diesem Tag, in diesem Dorf, bleiben alle Geschäfte geschlossen. Es gibt auch einen Platz, der Sabaté-Platz, Francesco Sabaté-Platz, es gibt ein Monument und es ist ein regionaler, also ein lokaler Feiertag, auch heute noch. Also natürlich nicht während der Franco-Diktatur. Allerdings hat Franco die Polizei so geärgert, dass sie auch im Gefängnis das ganze Regime wieder angezogen hat. Es gibt noch so hier auch noch eine gewisse Story. Franco läuft, Abel läuft durch Madrid und hat keine Pistole dabei. Und er läuft an einem offiziellen Regierungsgebäude vorbei. Auf einmal kommt die Polizei, stoppt die Straße. Und 20 Meter vor Abel Paz läuft Franco entlang, um in das Gebäude zu gehen. Und Abel sieht die ganze Zeit da und sagt, scheiße, ich habe keine Pistole und ich habe keine Pistole und ich habe keine Pistole. Also das sind so Zufallsmomente. Er wird wegen seiner illegalen Tätigkeit für die CNT und für die Aktivierung der CNT-Gewerkschaft verraten und verhaftet und wieder zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Weil gleichzeitig Sabaté die Polizei naht, reagiert die Polizei ziemlich sauer. Und nach dieser Aktion mit dieser Rakete, die hier im Buch übrigens nicht erwähnt wird, sondern man muss dann nächstes Jahr erscheint bei Affektion A die neue Biografie über Sabaté. Also das ist ein Buch, was ich nur empfehlen kann. Also ich habe so Nachdruck, ich habe das alte aus den 70ern noch. Fangen die auf einmal wieder zahllos die Leute wieder wie nach dem Bürgerkrieg zu liquidieren. Und das ist, finde ich, einer der emotionalsten Teile des Buches von Abel. Die Polizei erhob sich von seinem der Polizist erhob sich von seinem Sitz. Ich hatte mich geirrt. Ich hielt ihn für untersetzt und rundlich, aber er war groß und stämmig. Er ging zur Tür und ich hörte, wie er sagte, fahr das Auto vor. Dann kam ein anderer Polizist herein und legte mir, nachdem er mir die Hände auf den Rücken gedreht hatte, sofort Handschellen an. Wir gingen langsam und ebenso langsam stiegen wir die Treppe hinunter. Vor der Tür stand ein großer Wagen. Zwei Polizisten setzten sich nach hinten und ich mich zwischen sie. Ein anderer setzte sich nach vorne neben dem Fahrer. Die Polizisten hinten holten ihre Pistolen heraus. Das Auto fuhr los. Während dieser Fahrt habe ich auf die Straße hinaufgeschaut. Sie war menschenleer. Ab und zu sah man die Guardia Civil in ihrem schwarzen Umhang mit dem Dreispitz aus Lackleder. Es gab praktisch keinen Autoverkehr. Barcelona sah aus wie eine von Dreispitzen bewachten tote Stadt. Es war ruhig. Ich dachte, dass sie mir irgendwo im Tibiado eine Kugel ins Genick schießen würde. Ich fühlte mich wie leer, unschlüssig. Bilder aus meinem Leben kamen mir in den Sinn, doch es war von Nebel verschleiert. Der Wagen bremste brutal und diese Vollbremsung riss mich aus meinem halbhypnotischen Zustand. Schlagartig wurde mir meine Situation bewusst. Der letzte Moment meines Lebens stand bevor und ich wollte ihn leben, ohne mich zu verleugnen und mit so viel Mut wie möglich. Für einen Toten existiert der Tod nicht mehr. Und dass ich so gut wie tot war, stand für mich außer Frage, seit man mir erläutert hatte, wie mein Leben enden würde. Bevor ich aus dem Wagen stieg, nahm sie mir den Schal, den ich mir um den Hals gelegt hatte, ab und benutzten ihn als Knebel, den sie mir im Nacken fest anzogen. Fragen stellten sie mir nicht. Sie verlangten nichts von mir. Das Einzige, worum sich die Polizisten zu sorgen schienen, war, dass ich im letzten Moment in Panik ausbrechen und herumschreien könnte, weshalb sie mir den Knebel angelegt hatten. Wir stiegen aus. Bis zu diesem Moment hatte ich nicht bemerkt, dass uns ein weiterer Wagen gefolgt war. Zusammen mit mir stiegen zwei Polizisten aus, die mich bewachten, wobei jeder von ihnen mich an den Achseln festhielt. Von dem Wagen, der uns gefolgt war, kamen drei weitere Polizisten auf mich zu. Die Gruppe setzte sich in Bewegung durch das hohe Gras auf dem Feld. Ich spürte die Feuchtigkeit an meinen Beinen. Das war ein teuflisches Bild. Geknebelt und gezwungen, voranzugehen, konnte ich nicht mehr mal die Gesichter derjenigen, die mich gleich ermorden würden, sehen. Am Himmel schien ein Mond, der mir riesig vorkam. Es war Vollmond. Ich blickte nach oben, wurde aber von den Polizisten weiter geschubst. Vielleicht leistete ich instinktiv etwas Widerstand, oder aber es waren meine Beine, die mir versagten. Ich erwartete jeden Moment den Schuss ins Genick. So gingen wir etwa 15, 20 Meter ins Feld hinein. Jeden Augenblick erwartete ich den tödlichen Moment. Doch meine Mörder fanden scheinbar keinen geeigneten Ort und gingen weiter. Keiner sprach, nur Stille. Sterne und der Mond und das Gras, auf das wir traten, sonst nichts. Plötzlich wurde mir signalisiert, in die Knie zu gehen. Sie zwangen mich dazu. Ich kniete mich hin. Ich sah den Mond an und wartete ab. In meinem Nacken spürte ich den Lauf einer Pistole, die Kugel im Patronenlager und nun geschah etwas Merkwürdiges. Dem Kerl, der die Pistole an meinen Nacken hielt, es war derjenige, der mich verhört hatte, wurde gewaltsam die Hand zur Seite gerissen und diese Bewegung verhinderte nicht etwa den Schuss, der beinahe mein Ohr gestreifte. Ich drehte mich um und sah mich von einem düsteren Bild. Der Blonde hielt die Pistole. Derjenige, der ihm den Schlag auf die Hand gegeben hatte, stand neben mir. Die beiden sahen sich hasserfüllt an. Alles war flüchtig, wie ein Blitzlicht. Wozu, verdammt nochmal, sind wir hergekommen? Und der andere, mein Retter, wir haben doch gesagt nein. Sonst fahrt ihr wieder zurück nach Madrid und wir haben diese Leiche am Hals. Derjenige, der das sagte, zog mich hoch und stieß mich auf dem Feld hinaus. Ja, das war sozusagen ein Streit zwischen katalanischen Polizisten in Barcelona, in dem Gefängnis, in dem Abel saß, und Madrider Geheimpolizisten, die also angefangen haben, wieder wegen Zapate Leute zu liquidieren. Es war so, dass diese beiden katalanischen Polizisten Abel Paz aus dem Gefängnis geholt hatte, um ihn in das Geheimdienstzentrum zu bringen zum Verhör. Das haben die unterschrieben. Und natürlich mussten die dann natürlich auch wieder zurückbringen, Und es gab schon eine Bürokratie und die mussten halt jetzt dann erklären. Und deswegen haben, das war der einzige Grund, warum sie Abel das Leben gerettet haben. Sie bringen ihn also wieder zurück ins Gefängnis und dann bricht Abel auch psychisch total zusammen und ja, er kollabiert. Er wird dann nochmal in ein anderes Straflager geschickt, aber nochmal 2 Jahre bleibt er da, bevor er dann wieder freikommt. Er wird wieder begnadigt, nach 6 Jahren. Geht aber auch wieder diesmal sofort in den Untergrund, in die CNT, also wieder in die illegale CNT. Die CNT hat sich in dieser Zeit schon gespalten, nämlich einmal die illegal operierende CNT in Spanien und die Exil-CNT vor allem in Toulouse. Also es gab 2 große CNT-Zentren in Frankreich, einmal war Toulouse und Paris. Toulouse war das Hauptquartier der illegalen CNT, Exil-CNT. Es gab in dieser Zeit schon einen Streit über die richtige Arbeit. Und das ist jetzt sozusagen alle die Feder in der Exil-CNT waren genau diese Leute, die im Spanischen Bürgerkrieg mit der Regierung zusammengearbeitet haben. Die wurden jetzt ziemlich orthodox und haben auf ihre Statuten rumgehackt und gesagt, nein, wir sind Anarchisten und das dürfen wir nicht und das machen wir nicht. Während die CNT, die in Spanien im Untergrund gearbeitet haben, zum Beispiel auch mit den Sozialisten oder mit Kommunisten, also mit allen Leuten, die gegen Franco waren, versucht haben, Untergrundarbeit zu leisten. Und dann gab es so diesen Streit. Abel Pahl, es gab dann den IAA-Kongress 1954. Und da waren dann sozusagen auch 2 CNT-Gruppen vertreten, nämlich, das war dann auch bis 1979, gab es immer 2 CNT-Gruppen auf den IAA-Kongressen, nämlich einmal die Exil-CNT und die illegale CNT. Die Exil-CNT versorgt Abel Pahl mit falschen Papieren, damit er illegal über die Grenze kommt, schärft ihn aber ein, auf keinen Fall sich weder interviewen zu lassen, sondern noch seine eigene Identität preiszugeben, sehr vorsichtig zu sein, damit er die Chance hat, wieder zurückzukommen, weil auch die spanische Geheimpolizei hat natürlich diese ganzen Gemeinden überwacht. In einem Streit kommt dann die Exil-CNT und provoziert einen Streit. Während einer Versammlung Abel Pahl wird bloßgestellt als Exil, also als illegaler CNTler. Und damit ist die Identität von Abel Pahl aufgeflogen. Abel Pahl hat jetzt sozusagen, steht vor dem Scheideweg und somit endet dann der zweite Band. Er steht vor dem Scheideweg. Er geht zurück nach Spanien also zu dieser Zeit war die Polizei wieder so drauf, dass sie also jeden liquidiert hat. Er geht zurück, riskiert, dass er wieder gefangen genommen wird. Also Erfahrung, die er schon 2-mal gemacht hat. Es ist ein Leben im Untergrund fast unmöglich, in der Illegalität. Er geht zurück, wird wieder verhaftet, riskiert Tod oder wieder eine lange Gefängnisstrafe. Oder er bleibt als Flüchtling in Spanien. Er hat sich dafür dann, und das ist schweren Herzens, also es gibt auch wirklich diese innere Zerrissenheit zwischen ihm. Es war ja nicht eine Selbstverständlichkeit, dass er in Spanien bleibt. Für ihn war es Verrat. Er verrät seine eigenen Leute, die er dagelassen hat. Er bleibt in Frankreich. Ja, und also er bleibt in Frankreich und wird Flüchtling, legaler Flüchtling, arbeitet dann in der Druckerei. Vielleicht noch so, was mir persönlich Spaß gemacht hat, so am Ende, um mal ein bisschen mit einer Anekdote zu enden. In diesem Buch beschreibt Abel diesen IAA-Kongress mit diesen ganzen Diskussionen, die es dann in der IAA gab. Also ich bin ja in der FAO, das heißt, ich kenne diese ganzen Diskussionen auch von unserem Kongress. Die sind alle sehr erquicklich, kann euch das nur empfehlen, das mal zu lesen. Und dann, er beschreibt dann also einen arbeitsreichen Tag innerhalb dieser IAA-Kongresse, wo dann die ganzen Delegationen so aus der Schweiz, aus Spanien, aus Frankreich, aus Schweden, aus Deutschland, aus Amerika, die ganzen Diskussionen am Abend entschließen sich, essen zu gehen. Und durch einen Zufall sitzen dann die Nordstaaten, also Deutschland, Schweden, Amerika, die Anarchisten sitzen auf der einen Seite und die ganzen Süd, also die Franzosen, die Spanier, sitzen auf der anderen Seite. Und die einen bestellen alle vegetarische Gerichte und Wasser oder Milch. Und die ganzen Spanier, die Franzosen und die Italiener sitzen auf der anderen Seite, geben sich die Kante, saufen wie die Hucke und essen Fleisch. Und ich denke mir, also, das ist ja heute auch noch in der Anarcho-Szene. Also, ja, ich liebe meine spanischen Genossen, ja. Das Essen ist gut. Dann Fragen. Also wenn man das letzte Buch, wenn man das Buch Anti-Aging für die Anarchie liest, was der Horst Stohwasser gemacht hat, ist auch ein Interview, das ist ja das letzte Interview, was Abel gegeben hat. Danach, also die Zusammenarbeit mit Abel funktionierte bei diesen beiden Büchern noch super, weil er hat hier irgendwelche Namen erwähnt und wir konnten ihn anrufen über seinen Pfleger Mariano. Mit dem konnte ich mich auch ganz gut unterhalten. Er hat die Frage dann Abel weitergegeben. Abel hat dann in seinen Archiven und seinen Dokumenten nachgeguckt und hat eine klare Antwort gegeben. Das war das letzte Buch. Also als dieses Buch fertig war, ist Abel Paas gestorben. Bei diesem Buch war eine Zusammenarbeit schon überhaupt nicht mehr möglich, weil er war geistig auch nicht mehr einfach in der Lage. Und in dieser Periode hat Horst Stohwasser, als das Buch übersetzt wurde, hat Horst Stohwasser ein Interview mit ihm geführt und man merkt also auch die Frustration. Er sagt einfach, nein, die Jugend von heute ist nicht mehr bereit für den Anarchismus und der Anarchismus ist tot. Während ich habe ein anderes schönes Zitat gefunden, das möchte ich vielleicht auch nochmal vorlesen. Naja, sie haben ja immer noch geglaubt, also auch durch den Jugendlichen, das sagt er auch selber, durch den jugendlichen Leichtsinn, sie haben ja immer noch geglaubt, dass sie das Volk überzeugen können, wieder einen neuen Aufstand gegen Franco zu starten. Also sie waren ja nicht davon überzeugt, dass die Mehrheit der Spanier überzeugte Frankisten sind, sondern sie waren ja immer noch der Meinung, die Mehrheit der Spanier sind gegen Franco und wir müssen gucken, dass wir Widerstand gegen Franco leisten. Und sie haben tatsächlich gehofft, Franco zu stürzen. Dass sich dann sehr viele Menschen mit dem Franco-Regime etabliert haben und es auch einfach akzeptiert haben. Ich meine, Franco war bis 78 an der Macht, obwohl es ein marodes Regime war. Also man merkt ja selber, nachdem Franco tot war, ist das Regime ja ineinander, ist es implodiert. Ja? So wie der Sozialismus dann auf einmal weg war. Also sie haben wirklich gedacht, die schaffen den Umsturz. Ja, also er beschreibt ja, also das kann man auch hier an diesem Band sehr gut klar deutlich sehen. Die ganzen Kreise, in denen er sich bewegt, weil er lebt ja in der Illegalität, das sind natürlich alles CNT-Kreise, die wissen, dass er in der Illegalität lebt und dass sie ihn unterstützen müssen, dass sie ihn verstecken müssen, dass er mit denen wieder Kontakte aufnimmt und so weiter. Er beschreibt dann aber auch zum Beispiel, wenn er, also dann, also er muss ja arbeiten, also er arbeitet als Illegaler in Frankreich, der Boss weiß Bescheid, das war eine Zeit lang möglich. Später wurde da zum Beispiel auch ein Riegel vorgesetzt, weil man nur noch Arbeit kriegen konnte, wenn man einen frankistischen Pass hatte, also so einen frankistischen Gewerkschaftsausweis. Und den konnte man auch nicht, den konnten die unter gewissen Bedingungen nicht fälschen. Und dann versucht er damit den Arbeiter in Kontakt aufzugeben. Dann sagten die Arbeiter, ja, aber wir sind ja auch alles CNT, also du brauchst mit uns jetzt hier nicht zu reden. Aber es sind trotzdem immer nur die gleichen Gruppen, in denen er sich bewegt. Also mit den anderen kommt er gar nicht die kommen in diesem Buch gar nicht vor. Das wird sehr deutlich. So, was denken die normalen Spanier? Also?
Die anderen Spanier?
Ja. Also jetzt nicht unbedingt überzeugte Frankisten, weil das ist klar, dass man die nicht überzeugen kann, aber ja. Aber auch diese ganzen Gefängnisdiskussionen, wenn man, also ich meine, das ist ein Großteil von diesem Buch spielt ja im Gefängnis, in mehreren Gefängnislagern. Diese ganzen Diskussionen gehen der Realität vorbei. Weil die sind ja alle fraktioniert. Das heißt, er ist im Flügel, das sind alles CNT-Gefangene und fertig. Die sind gar nicht mit irgendwelchen anderen Gefangenen, also mit irgendwelchen anderen, in irgendwelchen Kontakt. Also die einzige Auskontakt sind die frankistischen Wärter. Und deswegen können die auch immer in ihrem Gefängnis dieses Bild wahren. Also wir, die revolutionäre Masse, die hier in diesem Gefängnis sitzt, da die ganzen frankistischen Werte. Aber irgendwelche anderen Leute haben die nicht. Und auch über die Familien, das sind ja also minimale Kontakte. Ja, dann bei einem Interview, das ist dann auch hier, das ist in diesem Buch drin, hat der Anarchismus in Spanien eine Niederlage erlitten, dazu Abel Paz. Jene, die meinen, der Anarchismus hätte in der spanischen Revolution bloß eine Niederlage erlitten, haben keine Ahnung davon. Die spanische Revolution hat gezeigt, welche Möglichkeiten vorhanden sind, eine Gesellschaft in Selbstverwaltung von Gleichen unter Gleichen in offenem Dialog zu entwickeln. Die Anarchisten haben eben nicht ein totalitäres Regime aufgebaut, weil es dem Geist des Anarchismus widerspricht. Wer spricht heute noch über die Erfolge der russischen oder der chinesischen Revolution? Heute ist nicht mehr die Frage der gelungenen Machtübernahme dieser Revolution das entscheidende Kriterium zu deren Beurteilung, sondern ihre inhaltliche Ausrichtung. Anarchistisch sind nicht menschliche Gedanken, und die Richtung Anarchismus wird die Geschichte gehen. Gustav Landauer hat geschrieben, dass der Anarchismus ein historischer Prozess ist. Die Betonung liegt hierbei auf Prozess mit zwei Maximen: das Leben für den Kampf und den Kampf für das Leben. Das beschreibt den Sinn des Anarchismus. Das ist nichts Statisches, nichts Theoretisches. Es geht um den wiederkehrenden Kampf um Veränderungen und die Entfaltung des menschlichen Bedürfnisses. Anarchismus ist Bestandteil menschlichen Lebens. Und ich denke mir, das ist auch so, was mich immer manchmal... Also ich wohne ja auf dem Land in Deutschland, also mitten in Hessen. Das heißt, linksradikal, da wo ich wohne, bedeutet linksradikal, ich wähle Grün. Also noch nicht mal irgendwie Linke oder Kommunisten oder DKP, sondern ich wähle Grün, das ist linksradikal. Und da sind wir leider hingezogen. Und ich denke mir, so ein Zitat hält mich da am Leben. Also ansonsten würden wir uns da die Kugel geben. Also die Fragen, ja, man kriegt dann diese spanischen Bücher und dann kommen hier hunderte von Namen. Die ohne also in den spanischen Büchern stehen die in keinem Kontext. Ja. Aber er erwähnt sie, als ob man die kennen muss. Jetzt gibt es natürlich das Internetzeitalter, da geht man in Google und dann sagt er, kein Treffer. Oder dann kommt dann irgendein Francesco Martes, Versicherungsvertreter, das gut, das kann ja nicht sein. Ja, also, aber er erwähnt diesen Namen so, oder er erwähnt diesen Namen so, als ob das irgendwelche wichtigen Leute waren. Also dann musste man schon mal wissen, was ist das für einer, welche Funktion hatte der? Man kann die Leute nicht so alleine lassen. Und wir haben, und deswegen, es wird nicht nächstes Jahr, das schaffe ich persönlich, also zeitlich auch nicht, aber es wird die nächsten Jahre, wird es noch einen fünften Band von uns als Verlag geben. Der wird dann sozusagen auch nur diese Dicke haben und auch nur zum Selbstkostenpreis erscheinen. Diese Bücher haben keinen Index. Und wir werden also einmal ein Buch herausgeben mit einem Index, mit einem Namenindex. Und zweitens werden wir haben unwahrscheinlich viel Material gefunden zu diesen Leuten und alles unbekannte Anarchisten. Und ich denke mir, weil wir müssen nicht nochmal erklären, wer war Dorothy und Askese und wie sie alle heißen, das kann man überall jetzt auch schon bei Wikipedia oder sowas nachlesen, sondern einfach diesen Unbekannten einfach mal nochmal eine Geschichte geben. Und wir haben so viel Material über diese Leute, also dank der spanischen CNT und vielen Genossen, die da auch nochmal ganz viel Fleißarbeit geleistet haben und uns Kopien und Berichte und in Archiven gegangen sind und Material geschickt haben. Wir haben jetzt die konnten wir nicht hier alles jetzt verwenden, aber das sind so ganz spannende, kleinere Geschichten und die wollten wir alle in diesem Indexband dann nochmal mit erwähnen, also von vielen Leuten, wo wir was haben, die man aber hier zum Beispiel in den Anhängen nicht, weil das einfach den Rahmen gesprengt hätte, da nochmal erwähnen. Also Abel hat ja eine sehr minimale Rente bekommen, nämlich nur für die Zeit, die spanische Regierung hat für die ganzen Überlebenden eine minimale Rente ausgeschüttet, er hat also eine minimale Rente bekommen und die Honorare von seinen spanischen Publikationen sind ja null, weil das war ja alles für die CNT oder eigene Publikationen, Broschürchen und so weiter, dafür gibt es keine Honorare. Und andere Buchhonorare, das ist natürlich, wir sind alles Anarcho-Verlage, da kann man nicht leben. Also man muss auch mal, das ist also auch eine Leistung der CNT heute, Also Abel Paas hat in seinem Zimmer, in seiner kleinen Wohnung gelebt und die CNT bei allen, Barcelona, hat bei allen Streitereien und Stress es geschafft, ihn zu versorgen mit einem Pfleger, mit Einkaufsdiensten, also als Gegen, so als solidarische Hilfe. Also das ist schon auch eine enorme Leistung. Gut, und Punkt.